Wie genau gehen wir mit der Wahrheit um? Wie flexibel sind wir da? Ein berühmter Politiker der jungen Bundesrepublik soll ja damals gesagt haben, als man ihn auf eine frühere Äußerung festlegen wollte, was geht mich mein dummes Geschwätz von neulich an? Nur nicht zu verbindlich. Das fordert auch ein Kinderpsychiater, der einen Artikel veröffentlicht hat im Bundesverband der Evangelischen Behindertenhilfe. Und da schreibt dieser Professor Krosinski aus Tübingen, mit dem Zitieren von Jesus' Worten wie "Ich bin der Weg und die Wahrheit" werden Jugendliche zu Unterwerfung und Kirchenzucht aufgefordert. Und deshalb sollten Religionslehrer und Pfarrer die Entwicklung einer pluralistischen Religionstheorie unterstützen, anstatt eine selbstständige religiöse Suchbewegung von Heranwachsenden zu verhindern. Man solle hinweisen, dass alle Religionen letztlich unvollendet seien. Förderlich sei auch eine Erziehung zu dem von Hans Küng geforderten Weltethos, um das Gemeinsame des Religiösen in allen Kulturen herauszustellen. Und als Beispiel für einen schädlichen Absolutheitsanspruch nennt Professor Krosinski dann das Bibelwort aus Apostelgeschichte 4, es ist in keinem anderen als in Jesus Christus das Heil. Nur nicht zu verbindlich. Und wir haben es heute und morgen nun mit einem Mann zu tun, der ist das genaue Gegenteil. Der versteht sich selbst als Gefangener der Wahrheit. Als Gefangener der Wahrheit. Und er nennt sich, und er versteht das als Ehrentitel, Sklave. Genauer, Sklave Jesu Christi. So in seiner Selbstvorstellung am Anfang des Römerbriefs, Kapitel 1, Vers 1, Paulus, ein Knecht, ein Sklave Jesu Christi. Nun, der Mann ist von Haus aus Jude und er denkt dabei wohl an die alttestamentliche Regelung, wenn ein Sklave freiwillig bei seinem Herrn bleiben wollte. Man musste ja 6 Jahre dienen als Sklave und konnte dann freikommen. Und dann stand im 2. Buch Mose, Kapitel 21, folgende Regelung. Erklärt aber der Knecht ausdrücklich, ich habe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder lieb, ich will nicht freigelassen werden. So soll ihn sein Herr vor Gott hintreten lassen und den Sklaven an die Tür oder an den Türpfosten stellen und einen Frieden durch sein Ohrläppchen ins Holz bohren. Und der Sklave wird ihm auf immer lieben. Das war also die alttestamentliche Form des Piercing. Und so verstand sich Paulus. Wie ein Sklave, der freiwillig bei seinem Herrn bleiben wollte, hat er sich von ganzem Herzen seinem göttlichen Meister unterworfen. Ihm und seiner Wahrheit wollte er treu bleiben, ein Gefangener der Wahrheit. Und dann hatte dieser Apostel noch einen weiteren Titel, mit dem er sich oft vorgestellt hat. Im Römerbrief und im Titusbrief stehen diese beiden Titel direkt nebeneinander. Sklave und Apostel, das war der zweite Titel. Apostel, das ist nun ein hoher Titel, ein hohes Amt, aber auch darin steckt eine Bindung. Ein Apostel war ein Gesandter, er sprach nicht für sich selbst, sondern im Auftrag seines Herrn. So passt das wunderbar zusammen. Sklave Jesu, Apostel Jesu und darin ein Gefangener seiner Wahrheit und später dann auch ein Gefangener für seine Wahrheit. Wir wollen miteinander herausfinden, woher die Spannkraft und der Glanz kamen. Die Spannkraft und der Glanz, die im Leben dieses Sklavenapostel steckten. In der Apostelgeschichte kommen wir ja nun zu den berühmten Passagen der Missionsreisen. Und bevor meine Mitreferenten sich dann mit ihnen auf den Fußmarsch begeben und in See stechen, habe ich heute Vormittag eine andere Aufgabe. Im ersten Referat, und das liegt nicht nur an meinem Namen, wollen wir aus der Vogelperspektive einen groben Überblick über das Leben des Paulus bekommen. Vogelperspektive. Das Neue Testament bietet uns ja keine zusammenhängende Biografie, aber doch eine Fülle von Informationen und von Fakten, die es uns ermöglichen, den Paulus recht gut kennenzulernen. Wir haben dafür zwei Quellen. Einmal die Apostelgeschichte, da steht ab Vers 13, also ab heute Nachmittag, Paulus im Fokus, im Zentrum des Berichts. Zumal Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, den Paulus auch häufig auf Reisen begleitet hat. Das ist die eine Quelle. Und dann die andere sind die Briefe des Paulus. Und da wollen wir heute Vormittag ansetzen. Bevor also sein theologischer Dienst in Aktion geschildert wird, zunächst ein Überblick aus der Vogelperspektive. Und Sie können das Ganze verfolgen mit Ihrem blauen
Zettel. Da sind die meisten der von mir zitierten Bibelstellen schon aufgezeichnet, sodass Sie das zu Hause dann ausführlich nacharbeiten können. Wir haben zwei große Kapitel. Kapitel A, den guten Kampf gekämpft, das Leben des Paulus. Und dann Kapitel B, kein anderes Evangelium, die Lehre des Paulus. Zunächst also Kapitel A, den guten Kampf gekämpft, das Leben des Paulus. Erstens, bewährt als Jude. In Philipper 3, Vers 5 und 6 gibt Paulus einen kurzen Einblick in seine Biografie. Da sagt er, Philipper 3, Vers 5 und 6, der ich am achten Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, nämlich das Alte Testament, untadelig gewesen. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, sagt Paulus das ganz ähnlich. Also, Paulus hat einen klassischen jüdischen Stammbaum. Er ist aufgewachsen in einem jüdischen Elternhaus. Sein Namensvetter ist der große König Saul. Mit dem klassischen hebräischen Namen spricht Jesus den Paulus ja auch bei seiner Bekehrung an. Da sagt er, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das ist ein hebräischer Name. Und wie der König Saul, kommt auch Saulus aus dem Stamm Benjamin. Eine edle Herkunft. Und wenn Paulus hier betont, in Philipper 3, Hebräer von Hebräern, dann deutet das darauf hin, dass bei ihm zu Hause auch Aramäisch gesprochen wurde. Also Aramäisch, so ähnlich wie Hebräisch. Das war nicht selbstverständlich für Juden, denn viele sprachen nur noch Griechisch. Aber die Eltern des Paulus waren nicht nur überzeugte Juden, sondern sie waren im Besitz eines wichtigen Privilegs. Sie besaßen das römische Bürgerrecht. Nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen im Römischen Reich besaß dieses römische Bürgerrecht. Und damit gehörte die Familie des Saulus zu einer kleinen sozialen Elite. Vielleicht hatte einer der Vorfahren, der Vater von Saulus, der Großvater vielleicht, dem Römischen Reich einen besonderen Dienst erwiesen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass Saulus dieses Bürgerrecht, dieses römische, von seinen Eltern geerbt hat. Er sagt das in Apostelgeschichte 22, Vers 28. Und dieses römische Bürgerrecht brachte ihm gegenüber den römischen Behörden, das werden wir noch in der Apostelgeschichte sehen, manches Vorrecht ein. In Apostelgeschichte 22, Vers 25 macht Paulus deutlich, dass ein römischer Bürger nicht geprügelt werden darf ohne vorheriges Gerichtsverfahren. Römisch, lateinisch könnte man sagen, ist auch der Name, unter dem er bekannt wurde, nämlich Paulus. Und Paulus, das heißt ja bekanntlich der Kleine. Möglicherweise haben seine Eltern den römischen Namen Paulus gewählt, weil er sich so schön reimte auf seinen hebräischen Namen Saulus. Paulus, Saulus, das klang gut zusammen. In der christlichen Tradition hat es sich eingebürgert, davon zu sprechen, dass aus dem Saulus durch die Bekehrung ein Paulus wurde. Nun, er hatte beide Namen wohl von Anfang an, aber doch ist daran ein Körnchen Wahrheit. Nämlich nach seiner Bekehrung sprach Paulus von sich selbst fast nur noch als Paulus und nicht als Saulus. Und das passt zu seinem Selbstverständnis als Knecht Jesu Christi. Aus dem stolzen Namensvetter des großen hebräischen Königs Saul wurde nun der Paulus, der Kleine, der nicht sich, sondern Jesus in den Mittelpunkt stellte und gerade dadurch zu einer der größten Persönlichkeiten der Geschichte werden sollte. Dieser Saulus hatte nun einen Geburtsort, wie wir alle. Er ist aufgewachsen in einer damals renommierten Stadt mit Namen Tarsus. Das steht in Apostelgeschichte 21, 39, wo er sagt, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus in Silizien, Bürger einer namhaften Stadt. Und damit Sie sich das besser vorstellen können, haben wir hier eine Karte für Sie vorbereitet. Ich sage Sie ja vorstellen, ich sage nicht, dass Sie das sehen können. Und Tarsus liegt hier. Ja, finde ich es schon selber nicht mehr. Also, ich muss von der anderen Seite rangehen. Also, Tarsus liegt hier, Sie können es sehen. Kann man das noch etwas schärfer stellen? Du versuchst es mal, ja? Sie wissen jedenfalls Tarsus. Tarsus war die Hauptstadt der römischen Provinz Syrien und Silizien. Das können Sie ja wenigstens erkennen, ja? Syrien, Silizien, da lag die römische Provinz. Sie war wohlhabend, befreit vom römischen Steuerrecht. Das war ausgesprochen lukrativ, wenn man den Römern keine Steuern zahlen musste. Vor allem aber war Tarsus bekannt für seine griechische Bildung und Kultur. Es beherbergte wahrscheinlich drei der berühmtesten Universitäten des Römischen Reiches. Und wirtschaftlich bekannt wurde man vor allem für das Material Silizium. Silizium, das zur Herstellung von Zelten verwendet wurde. Und aus diesem Zeltmachergewerbe ergab sich ja dann auch für den Paulus ein berufliches Standbein. Sein Hauptinteresse aber galt von Jugend an nicht der Zeltmacherei, sondern es galt dem jüdischen Glauben, der jüdischen Theologie. Paulus war also ein Hebräer von Hebräern, nicht nur was die Sprache anging, sondern auch in seinem Herzen. Und das, ich sagte es schon, war für einen Juden auch seiner Zeit überhaupt nicht selbstverständlich. Viele Juden pflegten kaum die hebräische Sprache. Es gab Synagogen, in denen das Alte Testament auf Griechisch vorgelesen und erklärt wurde. Deswegen hatte man ja auch 200 vor Christus eine griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, erstellen müssen, damit die Juden, die kein Hebräisch konnten, das wenigstens in Griechisch verstanden. Und diese griechische Prägung galt bei vielen Juden nicht nur für die Sprache, sondern auch für die Weltanschauung, für die ganze Kultur, die bei vielen mitgeprägt war von der griechischen Philosophie. Und darum nannte man viele Juden auch hellenistische Juden, also Hellas von Griechenland, griechisch geprägte Juden. Und gerade Tarsus war ja eine hellenistische Hochburg. Und dort lag diese griechisch-philosophische Prägung nahe, zumal die Paulus-Familie dort eher zur High Society gehörte. Umso bemerkenswerter, dass in diesem Umfeld der Paulus so eindeutig hebräisch, jüdisch, alttestamentlich erzogen wurde. Schon einen großen Teil seiner Jugend hat er dann in Jerusalem verbracht. Also es zog ihn dann von Tarsus nach Jerusalem. Das liegt etwa hier. Schon ziemlich früh ist er dorthin gekommen und hat seine rabbinische Ausbildung bei einem der angesehensten Theologieprofessoren seiner Zeit erhalten. Apostelgeschichte 22,3, eine Rede vor Juden, und da sagt er: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Silizien, aufgewachsen aber in dieser Stadt, nämlich Jerusalem. Und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels. Gamaliel, der Name hatte einen Klang. Gamaliel war möglicherweise der Enkel des berühmten Rabbis Hillel. Da haben Sie vielleicht schon mal was gehört. Der berühmte Rabbi Hillel, der eine große Schule gegründet hatte. Und so genoss auch sein vermeintlicher Enkel Gamaliel besonders hohes Ansehen. Er war beliebt, er war für seine Stetigkeit bekannt, und als Gamaliel starb, heißt es in der Mischna, als Rabbi Gamaliel, der Ältere, starb, verschwand die Schönheit des Gesetzes. Und Reinheit und Absonderung starben auch mit Gamaliel. Und das war der Lehrmeister des Paulus. Mit diesem Professor im Rücken, diesem hebräischen Professor, dazu auch ausgestattet mit einem nicht geringen Maß an griechischer Bildung und zusätzlich den Privilegien des römischen Bürgerrechts, war Paulus ein gemachter Mann und wurde schon bald zu einem Hoffnungsträger für die Bewegung der Pharisäer. Diese Gruppe taucht ja schon in den Evangelien auf, häufig als Gegner von Jesus. Und wir wollen ein paar Minuten uns vor Augen führen, wer waren eigentlich diese Pharisäer? Wer die Evangelien genauer liest, der erkennt, dass die Pharisäer gar nicht so schlecht sind wie ihr Ruf. Jesus hat zwar mit vielen von ihnen harte Kontroversen ausgetragen, aber Jesus hat die Pharisäer nicht in Bausch und Bogen abgelehnt. Etliche Pharisäer haben Kontakt zu ihm gesucht. Denken Sie nur an Nikodemus in Johannes 3. Oder an ein Gespräch, das in Markus 12, Vers 28 geschildert wird. Wer waren die Pharisäer? Sie waren, man könnte sagen, entstanden als eine Art jüdische Bekenntnisbewegung im 2. Jahrhundert vor Christus. Damals herrschte in Israel eine bedrängte Situation. Israel steht im 2. Jahrhundert vor Christus unter syrischer Fremdherrschaft, das Seleuzidenreich. Und die einzige jüdische Bezugsperson, die einzige jüdische Identifikationsfigur ist zu der Zeit der Hohepriester. Und der syrische Herrscher Antiochus Epiphanes verkauft nun den hohen Priesterposten an den Meistbietenden. Und es finden sich auch Priester, die den Preis zahlen. Antiochus Epiphanes verbündet sich also mit dem israelischen Priesteradel, und gemeinsam versuchen der syrische Herrscher und die jüdische Priesterschaft in Israel nun die griechische Religion einzuführen. und den jüdischen Glauben zu verändern durch die griechischen Mysterienkulte. 168 vor Christus, dann der große Aufruhr. Antiochos kann es sich leisten, auf dem Altar im Tempel ein Schwein zu schlachten. Der Höhepunkt der Gotteslästerung. Und bitte bedenken Sie, der Priesteradel hat die heidnischen Reformen mitgemacht. Und der einzig verbliebene Halt des Judentums bricht jetzt weg. Aber mit dieser Opferung des Schweins im Tempel ist doch der Bogen überspannt. Es kommt zum berühmten Aufstand der Makkabäer. Und in dieser aufgewühlten Zeit, als die Priester versagen, als die professionellen Theologen den Glauben verleugnen, da entsteht eine Laienbewegung, die sich um das Alte Testament sammelt, auch um die anderen alten Traditionen der Juden. Und diese Leute nennen sich Perushim. Perushim, Abgespaltene. Abgespaltene vom sonstigen Judentum. Und Perushim ist uns bekannt als der Name Pharisäer. Diese Perushim prägen nun die Synagoge aus, als Konkurrenz zum Tempel. Die Synagoge gibt es erst ab dem 2. Jahrhundert vor Christus. Erst ab dem 2. Jahrhundert vor Christus. Mit ausgeprägt durch die Pharisäer. Man könnte sagen, statt dass sie in der Kirche ihre Gottesdienste feiern, treffen sie sich nun in einer Schule. Wie gesagt, die Synagoge erst ab dem 2. Jahrhundert vor Christus. Und die Pharisäer haben einen Vorteil gegenüber den Priestern. Sie sind näher am Volk dran. Vor Ort unterweisen sie die Leute in der Tora, im Alten Testament. Und sie meinen es sehr ernst. Sie wollen durch Gesetzestreue das Heil erlangen. Allerdings ziehen sie auch zum Alten Testament noch etliche mündliche Überlieferungen und die rabbinische Auslegung hinzu. Also die Tradition spielt zusätzlich zum Alten Testament dort eine große Rolle. Aber halten Sie das bitte fest. Die Pharisäer sind am Anfang eine mutige, eine ernste Erneuerungsbewegung unter dem Motto zurück zum Alten Testament. Und das angegriffene religiöse Establishment formiert sich zur Gegenbewegung. Der Priesteradel sammelt sich unter der Fahne der Sadduzäer. Die Sadduzäer vertreten eine liberale Theologie. Sie leugnen Auferstehung und Engel. Die Sadduzäer arrangieren sich mit den heidnischen Machthabern und sie verfolgen die Pharisäer zum Teil mit grober Gewalt. In diese Bewegung kommt nun Paulus hinein. Allerdings zu einem Zeitpunkt, als, fast 200 Jahre danach, die Pharisäerbewegung schon etwas Staub angesetzt hat. Auch diese Perushim waren mittlerweile etabliert, zum Teil auch korrumpiert worden, aber das galt längst nicht für alle. In Nikodemus oder auch eben in Gamaliel haben wir Leute mit einem sensiblen Gewissen vor uns. Und Gamaliel hat sich ja dadurch ausgezeichnet, das steht in Apostelgeschichte 5, 38, dass als man die Jünger verurteilen will und ihnen den Prozess machen, da sagt Gamaliel in Apostelgeschichte 5, Vers 38, und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben von Menschen, so wird es untergehen, was diese junge christliche Sekte hier macht. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten. Damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten, lasst sie gehen. Da stimmten sie ihm zu. Nikodemus, Gamaliel und in Paulus bekommt diese Bewegung nun einen jungen Hoffnungsträger, der die alte Leidenschaft der Bekenntnisbewegung, die alte Leidenschaft der Pharisäer wieder neu entfacht. Es wird wieder ernst genommen, der Kampf gegen die heidnische Unterwanderung des Judentums. Es wird wieder ernst genommen, das Streben nach Reinheit und Absonderung. Und so ist es nicht nur eine Vereinsmitgliedschaft, sondern tiefste Herzensüberzeugung, wenn Paulus in Apostelgeschichte 26, Vers 5 beteuert, Apostelgeschichte 26, Vers 5 steht auch mit drauf, der Vers: Nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. Paulus war also bewährt als Jude und er beschreibt das im Rückblick in einem hochspannenden Text, nämlich im Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 13 bis 14. Wenn Sie das aufschlagen möchten, Galater 1, Vers 13 bis 14. Ich fürchte, das können Sie nicht lesen. Dann lassen wir lieber die Karte liegen. Vers 13 und 14, da schreibt Paulus: Ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Und dann Vers 14, und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Satzungen der Väter. Paulus zeigt hier also einen doppelten Eifer. Einmal ist es der Eifer, unbedingt das Gesetz erfüllen zu wollen, treu zu sein, gehorsam zu sein, buchstabengetreu. Das ist sein Ziel. So sagt er es auch in Philipper 3. Und das meint er ernst und das ist kein Hochmut. Aber dann hat er auch noch einen anderen Eifer, nämlich, so wie es hier in Vers 13 steht, ihr habt gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Und so schreibt das auch in Philipper 3, Vers 6, nach dem Eifer, ein Verfolger der Gemeinde. Saulus verfolgt jetzt also diese Sekte, die wagt zu behaupten, der Weg zu Gott, der Weg zum Heil, führt nicht über die Erfüllung des Gesetzes. Und hier steht für Paulus alles auf dem Spiel. Denn wenn diese Sekte sich durchsetzt, wenn sie gar die Herzen der jüdischen Jugend gewinnt, dann wäre der Abfall, dann wäre der geistliche Schaden genauso schlimm wie vor 200 Jahren, als die Priester den Weg des Gesetzes verließen und kollaborierten mit den Machthabern. So schlimm wäre es, wenn die Christen sich durchsetzen wollten. Damals, 168 vor Christus, wurde ein Schwein im Tempel geschlachtet. Und jetzt? Was war jetzt passiert? Es war wieder der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen. Wieder durften die Heiden in den Tempel kommen, ohne erst dem jüdischen Volk beitreten zu müssen. Das war Alarmstufe 1. Also musste gehandelt werden. Und hier war Paulus, denke ich, konsequenter als sein Lehrer Gamaliel. Gamaliel sagte, warten wir es ab. Dieser Rat ist manchmal richtig, aber nicht immer. Dieser Rat kostete den Gamaliel damals bestimmt Mut, als er gegenüber dem Mob der anderen Schriftgelehrten sagen musste, nein, wir legen noch nicht Hand an die Jünger. Und doch meine ich, dass in diesem Fall Paulus konsequenter war. Paulus sagte, wir können nicht zusehen, wie die Lüge sich ausbreitet. Geduld wird zur Schuld, wo sie der Irrlehre das Feld überlässt. Das war die Devise des Paulus. Geduld wird zur Schuld, wo sie der Irrlehre das Feld überlässt und nicht kämpft. Wer sich jetzt als gesetzestreuer Jude bewähren wollte, dem blieb in den Augen von Paulus nur noch eines, nämlich der Feldzug gegen die abtrünnigen Volksgenossen. Gegen diese Petrus und Johannes und Jakobus, die behaupteten, dass ein Gekreuzigter der Messias sei. Und die es wagten, den Gesetzesgehorsam als Heilsweg außer Kraft zu setzen. Und so übernahm der gediegene Theologe eine strategische Aufgabe. Eine führende Position bei der Verfolgung der Jesusgemeinde. Und das führte nun zur entscheidenden Wende in seinem Leben. Zweitens, bekehrt zu Jesus. Während seiner Lehrzeit in Jerusalem ist Paulus Jesus wohl nicht begegnet. Vielleicht, wir wissen es nicht genau, ging er nach seiner Ausbildung zurück in seine Heimatstadt Tarsus. Es ist denkbar, dass er dort als Leiter einer jüdischen Synagoge tätig war und sich finanziell durch seinen Zeltmacherberuf über Wasser halten konnte. In der Apostelgeschichte taucht er dann zum ersten Mal auf in Kapitel 7 bei der Steinigung des Stephanus. Apostelgeschichte 7, Vers 58, wo Paulus sehr wohlgefällig daneben steht und scheinbar die Fäden in der Hand hält. Und wenn man den Paulus nun gefragt hätte, sag mal, warum bist du nicht bereit, Jesus wenigstens als Messias in Betracht zu ziehen? Dann hätte er wahrscheinlich mit einem einzigen Bibelvers geantwortet. Dieser Bibelvers stand im 5. Buch Mose, Kapitel 21, Vers 23. Und da heißt es, ein Gehängter soll über Nacht, also in dem Zusammenhang steht, ein Gehängter soll nicht über Nacht hängen bleiben, sondern noch begraben werden. Und nun Zitat, denn ein Gehängter ist von Gott verflucht und du darfst dein Land nicht verunreinigen. Deswegen durfte der Gehängte dort nicht über Nacht hängen bleiben. Ein Gehängter ist von Gott verflucht. Als Paulus wenig später dann selbst einen gekreuzigten Messias verkündigt, da weiß er aus eigener Erfahrung, das ist ein Skandalon für die Juden. Das ist für einen Juden nicht auszuhalten. 1. Korinther 1, Vers 23. Das Wort vom Kreuz ist ein Skandal für die Juden. Es ist nicht im Horizont. Und darum hat Paulus später größte Sorgfalt darauf verwendet, nachzuweisen, dass gerade das Alte Testament es erfordert, dass der Messias hingerichtet werden musste. Das steht dort drin, aber es war für die Juden seiner Zeit absolut undenkbar. Dazu muss Jesus selbst dem Saulus die Augen und das Verständnis öffnen. Und Sie wissen, wie das geschehen ist, in einer dramatischen Bekehrung auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus. Also jetzt kennen wir uns ja hier mit der Geografie schon aus, auf diesem Weg von Jerusalem nach Damaskus. Damaskus liegt in etwa hier. Ja? Da in etwa liegt Damaskus. Jerusalem, Damaskus. Paulus hat in der Apostelgeschichte in zwei großen Reden von seiner Bekehrung berichtet. Ich habe ihm die Stellen dort auch notiert. Apostelgeschichte 22 und Apostelgeschichte 26. Und Lukas hat noch einen Bericht darüber verfasst in Apostelgeschichte 9. Dort können wir das ausführlich nachlesen. Wir haben jetzt keine Zeit, auf die Einzelheiten dieser Bekehrung einzugehen, aber wir wollen kurz gucken, was Paulus in seinen Briefen dazu schreibt. Und da äußert er sich ziemlich kurz. Er macht, genauso wie in seinen Reden in der Apostelgeschichte, aber völlig klar, wer die Initiative ergriffen hat und wer die Entscheidung bei seiner Bekehrung herbeigeführt hat, nämlich Gott. Die Bekehrung war mehr als ein psychologisches Erlebnis. Die Bekehrung war mehr als eine göttliche Vision. Vision hatte Paulus an anderer Stelle, aber nicht bei seiner Bekehrung. Und aus Apostelgeschichte 9 und aus Apostelgeschichte 22 geht deutlich hervor, dass die Begleiter, die den Paulus damals unterstützten auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus, dass sie sich zwar bei der Gelegenheit nicht bekehrten, aber dass sie auch etwas sehen konnten und etwas hören konnten. Dass sie merken, da passierte etwas. Sie hören ein Geräusch, aber sie sehen nicht Jesus. Sondern sie sehen nur einen Lichtschein. Aber sie verstehen das Geräusch auch nicht. Sie hören nicht eine redende Stimme. Sie hören nur das Geräusch und sehen den Lichtschein und mehr nicht. Aber da ist was passiert, was auch die Ungläubigen wahrnehmen können. Und als Folge dieses Ereignisses liegt Paulus gestürzt vom Pferd, erblindet am Boden. So beschreibt er es dann in Galater 1, Vers 15 und Vers 16. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir. Soweit sein Bericht über seine Bekehrung. Sehr kurz. Vorher in den Versen 13 und 14 blickt er zurück auf die leidenschaftliche Verfolgung. Paulus war so fanatisch, dass er für Menschen überhaupt nicht mehr zugänglich war. Nur noch Gott konnte ihn erreichen. Und dann beschreibt er seine Bekehrung mit vier Tätigkeitswörtern und der Handelnde ist immer Gott. Was hier passiert, ist ein dramatischer Wandel von einem Augenblick zum nächsten. Paulus hat nicht darauf gewartet. Paulus hat nicht nach Jesus Christus gesucht. Paulus war in keiner Weise vorbereitet. Er war in keiner Weise unzufrieden mit seinem Leben als Jude. Im Gegenteil, er war voller Überzeugung, in der Verfolgung der Christen den Willen Gottes zu tun. Und da hat Gott dann souverän seinen Lebensweg umgedreht. Aber diese Bekehrung war längst nicht die erste Tat Gottes im Leben von Paulus. Er schreibt hier in Galater 1, Vers 15, Gott hat mich ausgesondert von Mutterleib an. Also Paulus wurde bereits von Gott erwählt, noch bevor er seine eigene Entscheidung treffen konnte. Und dann geht es weiter. Paulus sagt, Gott hat mich berufen durch seine Gnade. Und das Wort, was da steht, bedeutet, Gott hat von sich aus dafür gesorgt, dass Paulus zum Glauben an Jesus findet, dass Gottes Ruf den Paulus erreicht. Das heißt berufen, dass Gottes himmlischer Entschluss, den Saulus zu erwählen, Wirklichkeit wird auf der Erde. Das heißt berufen an dieser Stelle, dass Paulus selbst empirisch, wirklich, real in seinem Denken Gott erwählt, noch bevor er seine eigene Entscheidung treffen konnte. Und dann geht es weiter. Paulus sagt, Gott hat mich berufen durch seine Gnade.
Und das Wort, was da steht, bedeutet, Gott hat von sich aus dafür gesorgt, dass Paulus zum Glauben an Jesus findet, dass Gottes Ruf den Paulus erreicht. Das heißt berufen, dass Gottes himmlischer Entschluss, den Saulus zu erwählen, Wirklichkeit wird auf der Erde. Das heißt berufen an dieser Stelle, dass Paulus selbst empirisch, wirklich, real in seinem Denken Wollen verändert wird. Das heißt Berufung. Gottes ewiger Entschluss wird zu einem bestimmten Datum, an einem bestimmten Ort, an einem bestimmten Menschen verwirklicht. Gott beruft den Paulus. Er übersetzt seinen Entschluss vom Himmel auf die Erde. Also, er hat mich ausgesondert, er hat mich berufen. Und als dieses Datum gekommen war, da hat Gott es für gut gehalten, schreibt Paulus hier. Das ist das dritte Tätigkeitswort, was über Gott gesagt wird. Es gefiel Gott wohl. Er hat es so beschlossen. Was nämlich? Und das ist das vierte. Seinen Sohn zu offenbaren in mir. Dem Paulus wird jetzt aufgedeckt, dass der Jesus, den er für einen Scharlatan hielt, für einen erledigten Verführer, dass das der lebendige Sohn Gottes ist. Es fällt auf, dass Paulus hier schreibt, er hat seinen Sohn offenbart in mir. Und das meint nicht, er hatte nur eine innere Erleuchtung. Wir haben ja schon gesehen, dass da wirklich was passiert ist, dass auch die Nichtbekehrten die Auswirkungen mitbekamen. Nein, in mir, das heißt, Paulus wurde in seinem Herzen, im Zentrum seiner Person von Jesus erfasst. Und gleichzeitig hat er den Sohn Gottes, der ihm in seinem Herzen offenbart wurde, mit seinen Augen gesehen. Also, halten wir fest, Galater 1 sagt, Gott hat mich ausgesondert, er hat mich berufen, ihm hat es wohlgefallen zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann hat er seinen Sohn offenbart in mir. In 1. Korinther 15, Vers 8 fügt Paulus noch etwas anderes hinzu. Er hat Jesus auch mit seinen Augen gesehen. 1. Korinther 9, Vers 1 steht es ganz ähnlich. Sie kennen vielleicht diese berühmte Passage 1. Korinther 15, wo Paulus ab Vers 5 die ganzen Augenzeugen des Auferstandenen anführt. Und dann schreibt er in Vers 8, zuletzt aber von allen, gleichsam als einer Fehlgeburt, wie es da wörtlich heißt, zuletzt aber von allen, gleichsam als einer Fehlgeburt, wurde er auch von mir gesehen. Paulus macht klar, er hat Jesus unter anderen Umständen gesehen als die anderen Apostel. Er ist eine Fehlgeburt gewesen, er ist geistlich zur Unzeit geboren. Er kam zu spät, um Jesus noch auf Erden als Apostel zu folgen. Und darum ist er auch der geringste Apostel, sagt er in Vers 9, zumal er die Gemeinde verfolgt hat. Also Paulus ist Jesus anders begegnet als die anderen, die ihn vor Himmelfahrt gesehen haben. Aber Paulus hat ihn wirklich gesehen. Es war eine echte Begegnung von Person zu Person dort auf dem Weg nach Damaskus. Es war nicht nur eine Vision. Paulus beschreibt später noch eine Vision, die er hatte, aber die beschreibt er ganz anders. Hier geht es um eine echte Begegnung. Und darum kann Paulus sich dann auch in diese juristisch gemeinte Zeugenliste der Augenzeugen 1. Korinther 15 einsetzen. Weil er weiß, ich habe ihn wirklich gesehen, von Gesicht zu Gesicht. Und darum ist er wirklich ein Apostel, weil er auch dieses Kriterium erfüllt, nämlich den Auferstandenen gesehen zu haben. Und so kann Paulus dann bei der Auseinandersetzung um seine Apostelwürde in 1. Korinther 9 zurecht sagen, habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Da steht das ganz normale Wort für sehen. Und genauso sagt es Ananias, als er im Auftrag Gottes dem Paulus kurz nach seiner Bekehrung nochmal nachträglich erklärt, was da in Damaskus passiert ist. Da sagt Ananias in Apostelgeschichte 22, 14, Gott hat dich bestimmt, zu erkennen seinen Willen und zu sehen den Gerechten und zu hören einen Ruf aus seinem Mund. Paulus sollte Jesus sehen und hören einen Ruf aus seinem Mund. Und als Paulus Jesus dann als den Sohn Gottes erkannte, da wurde ihm auch die entscheidende Erkenntnis über sich selbst geschenkt. Und deshalb kann er dann schreiben in 1. Timotheus 1, Vers 15, Sie haben die Stelle wieder vermerkt, das ist gewisslich wahr und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, unter denen ich, Paulus, der Erste bin. Und das Wort, was hier steht im Griechischen Protos, bezeichnet meistens eine Qualität, eine Rangfolge. Also Paulus sagt, um Sünder zu retten, unter denen ich der Herausragendste bin, auf Deutsch der Schlimmste. Paulus weiß, seine Bekehrung ist nicht nur eine leise Kurskorrektur, sondern ein totaler Bruch. Und er weiß, bei allem guten religiösen Willen, so schreibt er es auch in 1. Timotheus 1, Vers 13, bei allem guten religiösen Willen war er doch früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler. Wir fassen zusammen. Im Zuge seiner Bekehrung erkennt Paulus sich selbst als verlorenen Sünder und Jesus als Gottes Sohn. Die einzelnen Umstände dieses Ereignisses versteht er aber nirgendwo als Modell für alle Bekehrungen. Das ist ganz wichtig. Es fällt auf, dass Paulus in seiner Verkündigung nicht eigentlich von seiner Bekehrung gepredigt hatte. Achten Sie mal drauf. Die beiden großen Reden in Apostelgeschichte 22 und Apostelgeschichte 26 sind eine öffentliche Verteidigung vor der Volksmenge, in der Paulus nachweisen will, dass er ganz im Sinne des Alten Testaments nun Jesus als Messias anerkennt. Aber diese Bekehrungsberichte sind keine Predigt. Manchmal hat Paulus seine Bekehrung kurz als Illustration, als Beispiel herangezogen, aber mehr nicht. Und das ist für uns ganz wichtig. Unsere Verkündigung, auch unser Zeugnis, was wir im Gespräch geben, kann sich nicht auf das gründen, was wir mit Jesus erlebt haben. Persönliches Zeugnis kann als Illustration dienen, als Beispiel, aber unser persönliches Erleben kann nicht das Gewicht der Verkündigung tragen. Beispielgeschichte und Erlebnisberichte können eine Predigt nicht ersetzen. Ich habe mal ein sehr falsches Beispiel für diesen Subjektivismus in einer Mitarbeiterstunde erlebt, als ein führender Mitarbeiter sagte, ihr sollt nur erzählen, was ihr mit Jesus erlebt habt. Im Kindergottesdienst, was ihr mit Jesus erlebt habt, das ist wichtig, alles andere ist nicht so wichtig. An Paulus lernen wir das Gegenteil. An Paulus lernen wir die richtige Gewichtung. Obwohl er mehr Spektakuläres mit Jesus erlebt hat, als die meisten von uns. Weil doch die Grundlage seiner Verkündigung nicht das Geschehen vor Damaskus, sondern das Geschehen in Jerusalem wenige Jahre vorher auf dem Hügel Golgatha und in der Grabhöhle. Aber weil Jesus in Jerusalem real auferstanden war, hatte er die Macht, dem Paulus auch in Damaskus real zu begegnen. Und noch ein letztes, obwohl Gott so souverän eingriff, hat er den Willen und das Denken des Paulus nicht ausgeschaltet, sondern aktiviert dort vor Damaskus. Paulus hat sich bewusst und freiwillig dem auferstandenen Christus unterworfen. Er hat ihm bewusst seinen Willen untergeordnet. Und dann war die Bekehrung des Paulus, und auch das ist eine Besonderheit, zugleich die Berufung für einen ganz speziellen Dienst. Das gilt ja grundsätzlich. Jeder, der von Jesus zu seinen Leuten dazugenommen wird, der bekommt auch eine Aufgabe. Aber nicht immer wird er gleich zu einem so speziellen Dienst und Amt berufen. Manchmal kommt erst eine Zeit des langsamen Wartens und Wachsens. Aber bei Paulus fiel das zusammen, Bekehrung und Dienstbeauftragung. Und so kann er dann in Galater 1, Vers 16 noch im selben Satz, das ist kein neuer Satz, sondern im selben Satz, mit dem er seine Bekehrung schildert, kann Paulus in Galater 1, Vers 16 sagen, Gott offenbarte seinen Sohn in mir, und dann geht es weiter, damit ich ihn durchs Evangelium verkünden sollte unter den Heiden. Das war sein großer Auftrag. Obwohl selbst ein Jude, obwohl Paulus auch von Anfang an unter seinen jüdischen Volksgenossen missionarisch tätig war, hatte Gott ihn doch vor allem für diese große Spezialaufgabe vorgesehen. Mission unter den Heiden. Nicht ein Heidenmissionar, sondern der führende und prägende Heidenmissionar sollte Paulus werden. Und dafür hat Jesus ihn ausgestattet mit dem ganzen Gewicht des Apostelamtes. Und das wollen wir uns jetzt kurz vor der kurzen Zwischenpause noch anschauen. Erstens also bewährt als Jude, zweitens bekehrt zu Jesus und jetzt drittens bevollmächtigt zum Apostel. Paulus, das müssen wir uns klar machen, Paulus war der einzige Apostel, der nicht zu den Männern der ersten Stunde gehörte. Wir würden sagen, er war ein Seiteneinsteiger. Und mehr als das, er war ja bekannt gewesen als erklärter Gegner des christlichen Glaubens. Als er das erste Mal nach Jerusalem kommt, da trauen ihm viele Christen auch nicht über den Weg. Vielleicht halten sie diesen Sinneswandel auch für einen geschickten taktischen Trick, mit dem Saulus sich nun auf andere Weise in die christliche Gemeinde einschleichen will. Und in Apostelgeschichte 9, Vers 26 lesen wir den für Paulus sicher frustrierenden Satz. Apostelgeschichte 9,26. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Er war frisch bekehrt, er suchte den Kontakt. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre, der Apostel. Und nun wurde ausgerechnet er von Jesus in ein so herausgehobenes Amt eingesetzt. Ist es ein Wunder, dass manche Insider damit ihre Schwierigkeiten hatten? Auch wenn Paulus eigentlich bescheiden aufgetreten ist, auch wenn er immer gewusst hat, 1. Timotheus 1,15, 1. Korinther 15,9, er hat immer gewusst, dass er in schwere Schuld gefallen war, dass er der Hervorragendste unter den Sündern war. Er hat immer wieder darüber gestaunt, dass Jesus ausgerechnet ihn in so eine herausragende Position eingesetzt hatte. Aber nun war er mal Apostel. Das ist so, als wenn Professor Gerd Lüdemann, der ja mittlerweile selbst von sich sagt, er sei kein Christ, er betrachtet sich auch nicht mehr als Christ, als ob der Professor Lüdemann, plötzlich als bekehrt gelten würde und dann gleich in den Vorstand der Bekenntnisbewegung berufen. Also damit will ich nicht sagen, dass im Vorstand der Bekenntnisbewegung Apostel sitzen. Aber stellen Sie sich die Konstellation vor, ja? Das ist auf der einen Seite eine sehr attraktive Vorstellung, Lüdemann bekehrt in die Bekenntnisbewegung, aber gleichzeitig kann man sich doch manche Spannungen und Vorbehalte ausmalen. Paulus, der Seiteneinsteiger, Paulus, der Ex-Feind. Tja, und dazu kam, auch das würde zu Lüdemann passen, dass er eine Bilderbuchkarriere als Theologe begonnen hatte. Paulus war klassischer Akademiker. Auch die anderen Apostel waren nicht besonders ungebildet. Sie kamen zum Teil aus dem Mittelstand. Petrus zum Beispiel hatte wohl einen Familienbetrieb als Fischer. Etliche der Apostel waren zweisprachig, also Aramäisch und Griechisch. Aber sie stammten eben größtenteils aus Galiläa vom Lande und nicht aus Tarsus. Und Paulus brachte so das Flair griechischer Bildung mit. Ähnlich wie Mose das Flair ägyptischer Bildung damals erhalten hat am Königshof. Das Flair griechischer Bildung, die Substanz rabbinischer Schulung. Und zugleich war er noch privilegiert als Inhaber des römischen Bürgerrechts. Würde man ihn als Apostel akzeptieren? Und wie leicht konnten Irrlehrer diese Situation für ihre Sache ausnutzen? Wenn Paulus ihre falschen Lehren aufdeckte, wenn er ihre Kreise störte, ja, wie leicht konnte man an seinem Apostelamt kratzen und sagen, er ist ja gar nicht mit Jesus durch die Lande gezogen. Oder man konnte sagen, ach, der Paulus, der war schon immer ein Fanatiker. Damals hat er im Dienst der Pharisäer gewütet, jetzt radikalisiert er im Namen Jesu. Er hat nur die Seiten gewechselt, aber er ist immer noch der alte sture Rambock. Die Abgrenzung ist sein Geschäft. Er will wohl immer Recht haben. Schwarz-Weiß, er lässt keine Spannbreite zu. Keine Hierarchie der Wahrheiten. Er tut so, als läge die Wahrheit immer klar auf der Hand. Und wenn es den damals schon gegeben hätte, dann hätten sie vielleicht gesagt, Paulus ist päpstlicher als der Papst. Aber gerade in den Korintherbriefen sehen wir, wie das genau versucht wurde, seine Autorität zu untergraben. 1. Korinther 9, Vers 1 und 2 sagt Paulus darum, 1. Korinther 9, Vers 1 und 2, da sagt er, bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus gesehen? Seid ihr nicht mein Werk in dem Herrn? Bin ich für andere schon kein Apostel, so bin ich es doch für euch, weil er die Gemeinde mit gegründet hatte. Denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr in dem Herrn. Und viele wollten es nicht wahrhaben. Und Sie sehen das genauso am Anfang des Galaterbriefes, wo Paulus sofort die Autoritätsfrage stellt. Galater 1, Vers 1. Da stellt er sich vor mit den Worten Paulus, ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Das musste er betonen. Und trotz dieser Anfeindungen ist Paulus zu seinem Ziel gekommen. Hat Paulus die große Aufgabe erfüllen dürfen, Heidenapostel zu sein? Warum? Warum war er nicht aufzuhalten? Durch alle Tricks nicht aufzuhalten. Weil er bevollmächtigt war von Jesus. Und das wusste Paulus. Und daran hielt er fest. Auch als Apostel war er ein Knecht Jesu Christi und niemandes sonst. Und das gab ihm nur eine wunderbare Freiheit. So war Paulus frei davon, sklavisch um die Anerkennung von Menschen zu buhlen oder sich die Anerkennung von Menschen durch Wohlverhalten oder durch Schmeicheleien oder durch Kompromisse zu erkaufen. Paulus wusste, es kommt nicht auf das Urteil der Menschen an, sondern auf das Urteil des Herrn. So hat er es ja gesagt in 1. Korinther 4, Vers 3 bis 4. Ich werde nicht von Menschen gerichtet, sondern von Christus. 1. Korinther 4, 3 bis 4. Das heißt noch nicht, dass Paulus mit stoischer Ruhe alles an sich abprallen ließ, ohne dass es ihn gekratzt hätte. Keineswegs. Manchmal war er empört, manchmal war er tief traurig über ungerechte Vorwürfe. Er konnte sich andererseits freuen über Zustimmung und Unterstützung und er war dankbar dafür. Paulus war ein Mensch. Lesen Sie mal, wie er den Philippern dankt für ihre treue Unterstützung in schweren Zeiten. Er war ein Mensch, aber er war auch ein Knecht Christi. Und deshalb war Paulus nicht an Menschen gekettet. Er ist nicht ins Bodenlose gefallen, wenn Menschen ihn enttäuscht haben. Und er konnte sagen in Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Trotzdem hat Paulus die Diskussion um sein Apostelamt nicht einfach laufen lassen. Sondern Paulus, das ist ganz interessant zu beobachten, hat zwei Ebenen unterschieden. Wenn es um seine persönlichen Rechte ging, die mit diesem Amt verbunden waren, da hat Paulus zurückgesteckt, um jeden unnötigen Anstoß zu vermeiden. Das können Sie in 1. Korinther 9, Vers 4 bis 15 nachlesen und in den anderen Bibelstellen, die ich dahinter in Klammern geschrieben habe. Ja, Paulus hat darauf verzichtet, sich finanzieren zu lassen als Hauptamtlicher. Er hat seinen eigenen Lebensverdienst zeitweise noch selbst beschafft durch seine Zeltmacherei, obwohl ihm eine Bezahlung zugestanden hätte. Er hat gesagt, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Der Verkündiger soll sich auch vom Evangelium ernähren können. Aber Paulus hat wegen dieser ganzen Querelen in Korinth gesagt, okay Leute, ich verzichte drauf. Mir reicht es als Lohn, dass ich predigen darf. Also, wo es um persönliche Rechte ging, hat Paulus versucht, jeden Anstoß zu vermeiden. Aber, wo es um die Autorität seiner Lehraussagen ging, um sein Apostelamt als solches, da ist Paulus keinen Zentimeter gewichen. Und deswegen hat er auch immer wieder begründet, warum er ein echter, gewichtiger Apostel sei. Paulus hat also seine Apostelvollmacht nicht nur behauptet, sondern er hat sie auch begründet, um es den Gemeinden leichter zu machen, seine Autorität anzunehmen. Und er hat drei Gründe genannt. Den ersten hatten wir schon. Er hatte den Auferstandenen gesehen. 1. Korinther 15, Vers 8. Erste Begründung. Zweite Begründung für sein Apostelamt. Durch Paulus waren geschehen die Zeichen eines Apostels. So steht es in 2. Korinther 12, Vers 12, da sagt Paulus, denn es sind ja Zeichen eines Apostels unter euch geschehen, in aller Geduld, mit Zeichen und Wundern und Krafttaten. Paulus konnte heilen eine Zeit lang. Paulus konnte gravierende Wunder tun. Und die dienten, wie er selbst sagte, als Zeichen eines Apostels, als Bestätigung seiner Autorität. Wir hatten ja letztes Mal schon gezeigt, dass die Urgemeinde keine wundertätige Gemeinde war, sondern die Apostel und ihr engstes Umfeld, nur ganz wenige, bekamen von Gott für eine Zeit diese spezielle Fähigkeit, Wunder zu wirken. Und das hatte auch seinen Grund. Die Apostel waren nämlich beauftragt, Gottes schriftliche Offenbarung zum Abschluss zu bringen. Und so hat Gott mit diesen Wundern die Autorität der Apostel gegenüber den anderen Christen herausgehoben. Deshalb kann Paulus sich auch auf diese Zeichen berufen. Wenn jeder dritte Christ diese Zeichen der Apostel getan hätte, dann hätte es den Paulus in keiner Weise legitimiert. Aber es waren Zeichen eines Apostels. Also, Paulus hat den Auferstandenen gesehen. Erste Begründung für sein Apostelamt. Paulus war beglaubigt durch die Zeichen eines Apostels. Zweite Begründung. Und dann kommt noch eine dritte Tatsache, mit der Jesus den Paulus bevollmächtigt hat. Und das steht nochmal in Galater 1, Vers 11 und 12. Galater 1, Vers 11 und 12. Da sagt er, denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung. noch eine dritte Tatsache, mit der Jesus den Paulus bevollmächtigt hat. Und das steht nochmal in Galater 1, Vers 11 und 12. Galater 1, Vers 11 und 12. Da sagt er: Denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Was sagt Paulus hier? Er sagt, dass er den Grundbestand seines Evangeliums, seiner Verkündigung, nicht etwa von den anderen Aposteln mitgeteilt bekommen hat. Also Paulus, du musst so und so lehren. Sondern durch eine Offenbarung von Jesus selbst. Und das beweist Paulus jetzt. Um das zu beweisen, schildert er nämlich im Galaterbrief seine ersten Dienstjahre. Und das ist für den Paulus, der mit persönlichen Sachen so zurückhaltend ist, schon sehr ausführlich, wie er das sagt. Und dabei weist er Folgendes nach. Schauen wir weiter erst in Galater 1, Vers 16. Da sagt er: Gott offenbarte seinen Sohn in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Und was macht er jetzt? Da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut. Also ich holte mir nicht erst Anweisungen von anderen Gemeindeleitern oder Petrus. Ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Wir werden gleich sehen, das waren so die ersten drei Amtsjahre. Schon in diesen ersten drei Amtsjahren als Apostel, sagt er, habe ich keine Begegnung mit einem anderen Apostel gehabt. Aber ich habe trotzdem schon gepredigt. Und wie? Das können Sie in Apostelgeschichte 9, Vers 20 bis 22 sehen. Und deswegen wurde Paulus auch, bevor er mit irgendeinem anderen Apostel zusammentraf, später haben sie dann auch zusammengetreten, aber erst noch nicht, darum wurde Paulus auch schon vorher verfolgt. Apostelgeschichte 9, Vers 23 bis 25, weil er vorher schon das Evangelium predigte. Nun geht weiter, Vers 18. Erst dann, danach, drei Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas, das ist also der hebräische Name für Petrus, kennenzulernen. Und blieb 15 Tage bei ihm. Eine ganz exakte Angabe. Ich war nicht länger als gut zwei Wochen da. Aber erst nach drei Jahren. Also nach drei Jahren der erste Jerusalem-Besuch, dauert 15 Tage. Und dann betont er noch was, der Paulus. Er sagt, von den anderen Aposteln, aber sah ich keinen, außer Jakobus. Nur 15 Tage. Nur Petrus, nur Jakobus. Sonst keine weiteren Apostel. Und bei dieser Gelegenheit hat Paulus sich auch wieder durch Predigen unbeliebt gemacht. Das können Sie in Apostelgeschichte 9, 29 sehen. Schon bei diesem ersten Jerusalem-Besuch musste er flüchten. Musste er wieder flüchten, wie er aus Damaskus flüchten musste. Und dann, Vers 21, danach kam ich in die Länder Syrien und Zilizien. Das war also seine eigene Heimat. Da hat er dann eine Weile wieder gepredigt, bis ihn schließlich Barnabas für ein Jahr nach Antiochien holte. Und dann schreibt er in Galater 2, Vers 1, wieder 14 Jahre später. Danach, 14 Jahre später, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem. Und wahrscheinlich ist das jetzt gerechnet wieder ab dem Jahr seiner Bekehrung. Und da kommt es erst zum zweiten Besuch der Apostel. Ich darf Ihnen das nochmal ganz kurz aufzeichnen. Also, Paulus sagt, hier ist die Bekehrung und nach drei Jahren der erste Jerusalem-Besuch. So, und dann sagt er danach, wieder nach 14 Jahren, und wahrscheinlich meint er die Zeit mit danach wieder gerechnet ab dem Zeitpunkt seiner Bekehrung. Also nach 14 Jahren erst der zweite Jerusalem-Besuch. Hier ist er 15 Tage bei Petrus gewesen, hat nur noch von den Aposteln den Jakobus gesehen und hier hat er dann auch einige andere sprechen können. Nach 14 Jahren also erst die zweite Begegnung mit den Apostelkollegen. Und bei dieser zweiten Begegnung bestätigen sie nochmal, dass Paulus seine Verkündigung nicht ändern muss, sondern dass er wirklich in diesen 14 Jahren seines Christseins korrekt gepredigt hat. In Galater 2, Vers 7 heißt es im Gegenteil, als sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden. Vers 9, und dass sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand, Bestätigung, und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Diese Beschreibung der ersten Dienstjahre
erfolgt wohl deshalb so ausführlich, weil Paulus damit eines nachweisen kann. Er kann nachweisen, ich habe meine Beauftragung und meine Unterweisung unmittelbar durch eine Offenbarung Jesu Christi empfangen. Keinesfalls von Menschen. Also bin ich ein echter Apostel. Und für uns hat dieser Abschnitt, und das noch kurz vor der Pause, einen interessanten Nebeneffekt. Paulus bietet uns nämlich durch diese Stelle im Galaterbrief interessante historische Informationen, die uns dabei helfen, eine Art Lebensüberblick von Paulus zu erstellen. Sie haben diesen Lebensüberblick mit in Ihren Unterlagen. Wenn Sie den ganz kurz mal rausnehmen, der kann Sie begleiten durch dieses Wochenende hindurch und damit können Sie die einzelnen Missionsreisen auch gut einordnen. Sie können sich vielleicht in der Pause mal da hinein vertiefen. Diese Zeittafel, diese Chronologie soll uns dabei helfen, das Leben des Paulus besser zu überblicken und die vielen Einzelinformationen, die wir bekommen, besser einordnen zu können. Also im Galaterbrief liefert uns Paulus jetzt den Ansatz zu einer Chronologie. Ich will das noch ganz kurz erklären. Wohlgemerkt nur einen Ansatz, denn eine Chronologie wird ja aus zwei Fäden gewoben. Aus einer relativen Chronologie und einer absoluten Chronologie. Es ist gar nicht kompliziert. Die relative Chronologie ist mein Leben nur für sich betrachtet. Und die absolute Chronologie, das sind feststehende Ereignisse, die vielen Menschen bekannt sind. Ich will das kurz erläutern. Also relative Chronologie in meinem eigenen Leben wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, 6 Jahre nach meiner Geburt bin ich zur Schule gekommen und 26 Jahre nach meiner Geburt habe ich geheiratet. Damit wissen Sie schon einiges über mich, aber Sie wissen zum Beispiel noch nicht, wie alt ich jetzt bin. Und Sie wissen auch nicht, in welchem Jahr ich geboren bin. Dazu brauchen Sie ein bekanntes Ereignis. Und jetzt tritt die absolute Chronologie in Kraft, wenn ich Ihnen sage, ich wurde geboren im Jahr des Berliner Mauerbaus. Also die Historiker wissen 1961. Jetzt können Sie rechnen, 1961 plus 6. Ich bin also 1967 in die Schule gekommen und ich habe plus 26 1987 geheiratet. So viel wissen Sie. Aber halt! Sie wissen zum Beispiel noch nicht, ob ich heute 37 oder 36 Jahre alt bin. Das hängt nämlich davon ab, in welchem Monat ich geboren wurde. Und außerdem sind auch in dieser Chronologie immer noch Unsicherheiten drin. Die will ich Ihnen zeigen. Also, angenommen, mein Geburtsjahr wäre Dezember 61. Und ich hätte genau 26 Jahre danach geheiratet, dann wäre die Hochzeit wann gewesen? Im Dezember 87. Habe ich aber nach 26 Jahren und 2 Monaten geheiratet, dann wäre die Hochzeit im Februar 88. Habe ich aber mein Geburtsdatum nicht im Dezember 61, sondern im Januar 61 und nehme da 26 Jahre dazu, komme ich auf den Januar 87? Tja, wenn ich aber so rund mit 26 Jahren geheiratet habe und vielleicht schon mit 25 Jahren und 10 Monaten, dann sind wir plötzlich im November 86. Meine Frau ist nicht verwirrt, denn die kennt das Hochzeitsdatum. Also, Sie merken, selbst mit einigermaßen soliden Angaben, selbst mit dem Hinweis der absoluten Chronologie, Geburtsjahr im Jahr des Mauerbaus, können Sie noch nicht exakt ermitteln, wie alt ich bin etwa, oder in welchem Jahr ich nun geheiratet habe. Es ist möglich, das Jahr 86, das Jahr 87 oder das Jahr 88. Um noch genauer an das Hochzeitsdatum heranzukommen, braucht man noch eine weitere Angabe aus der absoluten Chronologie. Wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, dass wir geheiratet haben im Jahr nach der letzten Fußballweltmeisterschaft in Mexiko. Die war 1986. Und wenn Sie wissen, im Jahr danach war es 1987. Und das stimmt auch. Da ist unser Hochzeitstag. Also, absolute und relative Chronologie gehören zusammen. Und damit wollte ich Ihnen eines zeigen. Chronologien haben ihre Tücken, sie haben ihre Lücken. Und zwar sogar für eine recht kurz zurückliegende Zeit. Aber selbst wenn man nicht alles aufs Jahr genau berechnen kann, kann eine Chronologie doch trotzdem sinnvoll sein. Denn sie gibt uns Eckwerte und hilft uns mindestens zu einer groben Einordnung. Und so ist es auch mit der Chronologie von Paulus, über Paulus, die Sie vor sich haben. Das sind Annäherungswerte. Deswegen habe ich auch gesagt, eine Chronologie. Es ist nicht die absolute letztgültige. Aber es sind Annäherungswerte, die sich nahelegen, die vielleicht nur um 1, 2, 3 Jahre differieren können. Aber wenn wir diese Chronologie uns vornehmen, dann bekommen wir doch einen recht guten Eindruck
von den Größenverhältnissen. Ich habe Ihnen hier nochmal den ersten Teil auf die Folie gezogen. Also möglicherweise, Sie können in der Aussprache gerne nachfragen nach Einzelheiten. Bekehrt im Jahr 35, dann die erste Reise nach Damaskus, Arabien, Damaskus 35 bis 37, erster Jerusalem-Besuch im Jahr 37. Wenn Sie nämlich die hebräisch übliche Zählung nehmen und das erste und das letzte Jahr mitzählen, dann kommen Sie bei 3 Jahren von 35 ins Jahr 37. Das ist genauso wie Jesus wurde am dritten Tag auferstanden. Karfreitag ist mitgezählt, Samstag und Sonntag ist der dritte Tag. Also das erste und das letzte Jahr zählen mit. Und dann ergibt sich die erste Missionsreise wahrscheinlich so um 47, 48. Der zweite Jerusalem-Besuch um 47. Und den Galaterbrief hat er wohl 48, 49 geschrieben, als er die Missionsreise. Abzuwenden von der Gemeinde dort. Und wir wollen jetzt, um schlimmes Unglück abzuwenden, eine Pause machen. Ich schlage vor, Rudolf, wie lange? 5 Minuten? Wir treffen.
Kapitel A, den guten Kampf gekämpft, das Leben des Paulus. Diese Überschrift stammt aus einem der letzten Worte, das wir von Paulus überliefert haben, aus seinem letzten Brief, dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4. Den er wahrscheinlich aus dem römischen Gefängnis kurz vor seiner Hinrichtung schreibt, relativ kurz vor seiner Hinrichtung. Ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen, 2. Timotheus 4, Vers 6. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und nun kommen wir zu Kapitel B. Kein anderes Evangelium. Nun geht es um die Lehre des Paulus. So bewegend das Leben des Paulus war, noch bewegender, werden Sie gleich sehen, ist seine Lehre. Was heute in vielen Wahlkämpfen beklagt wird, nämlich, dass die Sachthemen hinter den Personen verschwinden. Man nennt das auch Amerikanisierung des Wahlkampfes. Also dann ist die Frage wichtiger, wie wirkt er, als was will er? Genau diese Art von Vorgehensweise kann man dem Paulus nicht vorwerfen. Paulus war immer programmatisch. Er wollte nicht sich bekannt machen, sondern seine Botschaft. Und wir haben gesehen, wenn er für sich kämpfte, um sein Apostelamt, dann immer nur, weil es ihm um die Autorität seiner Botschaft ging. Er hätte sich vielleicht manchmal gern zurückgezogen und hätte gesagt, nun redet doch schlecht über mich und lasst mich in Ruhe, ich ziehe mich zurück. Aber er hat es nicht getan. Was ihn vorantrieb, war seine Sache. Das heißt genauer, es war eine Person, der gekreuzigte und auferstandene Jesus, dessen Knecht er geworden war. Hat er sich früher sein Leben um das Gesetz gedreht? Tja, und damit letztlich um sich selbst. Wie erfülle ich Paulus das Gesetz? So hatte jetzt Jesus dieses Zentrum besetzt. In Galater 2, 20 kann er sagen, nun lebe ich, aber nicht mehr ich eigentlich, sondern Christus lebt in mir. Aber diese Person Jesus hatte den Paulus jetzt mit einer klar beschriebenen Sache beauftragt, nämlich mit einem Programm. Paulus sollte nicht nur predigen, komm zu Jesus, Jesus macht dich froh, ich liebe Jesus, Halleluja. Sondern Paulus sollte genau sagen, wer Gott ist, was Gott von uns will, warum Gott Jesus geschickt hat, was er getan hat, warum das nötig war, was Jesus getan hat und wie wir uns dazu verhalten sollen. Und dieses Programm, das Jesus ihm aufgetragen hatte, konnte Paulus zusammenfassen mit dem Ausdruck Evangelium. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Römer 1, Vers 16. Paulus hat dann auch noch weitere Dinge gelehrt, die aus dem Evangelium folgten. Also wie wir als Christen in der Familie leben, welche Ordnungen in der Gemeinde wichtig sind.
Aber wenn Paulus anfing zu predigen, wenn er Neuland erschloss, so bei seinen Missionsreisen, ja, wenn er zum ersten Mal dorthin kam, dann war dieses Evangelium die Speerspitze seiner Verkündigung und Lehre. In der historisch-kritischen Theologie wurde Paulus immer wieder mal zum Gründer des Christentums erklärt. Und das war nicht so nett gemeint, wie es auf den ersten Ton klingt. Die Behauptung war nämlich, und ist bis heute noch, Paulus hat aus Jesus etwas gemacht, was er eigentlich gar nicht sein wollte. Aus der Jesusbotschaft machte Paulus ein christliches Dogma, sagt man dann. Also überspitzt aus dem armen Wanderprediger Jesus, dem es vor allem um die Nächstenliebe auf Erden ging, hat Paulus den Retter geschnitzt, der uns in den Himmel bringen will. Den Menschen Jesus hat Paulus zum Gottessohn hochgejubelt. Aus dem einfachen Evangelium hat Paulus nach dem Vorbild der griechischen Philosophie ein kompliziertes Evangelium, ein theologisches System gebastelt. Dann gibt es ein sehr schönes Buch von David Wenham, das heißt Paul, Follower of Jesus or Founder of Christianity. Das heißt, Paulus, Nachfolger Jesu oder Gründer des Christentums. Und Wenham zeigt sehr deutlich, was jeder Bibelleser weiß. Das erste ist richtig. Paulus war nicht Founder of Christianity, sondern er war Follower of Jesus, Nachfolger Jesu. Paulus war kein kreativer Begründer einer neuen Religionsgemeinschaft, sondern Paulus war zuerst und zuletzt ein Gefolgsmann Jesu. Und das meine ich mit diesem Satz, der Lehrer als Knecht. Das heißt, auch als Lehrer war Paulus Knecht Jesu. Und so hat er geschrieben in 2. Korinther 10, Vers 5, wir nehmen gefangen alles Denken unter den Gehorsam gegen Christus. Alles Denken nehmen wir gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Und in 1. Korinther 2, 13, der Vers steht auch noch dort vermerkt, sagt er, wir reden nicht mit Wörtern, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Wörtern, die der Geist lehrt. Also, Paulus war kein freier Schriftsteller. Paulus war kein fröhlich interpretierender Theologe, sondern Paulus war ein Knecht. Ein Empfangender. Er hatte objektive Vorgaben, denen er verpflichtet war. Er war, und er war als gern, ein Gefangener der Wahrheit. Und dadurch war er tief gebunden im Gewissen. Und wenn einer tief gebunden im Gewissen ist, dann braucht er sehr viel Leidensbereitschaft. Weil er, wenn ihn seine Überzeugung ins Gedränge führt und in die Not, nicht plötzlich auf einen Umweg ausweichen kann. Gefangener der Wahrheit. Und darum war Paulus erstens ein Gefangener der Heiligen Schrift. Das ist unser erster Punkt, die Heilige Schrift. Heilige Schrift, das war für Paulus zunächst mal das Alte Testament, zu einem Knecht Christi gehört, dass er dem Christus auch in der Bibelfrage folgt. Und so wie Jesus das Alte Testament Wort für Wort als Gottes Wort anerkannt hat. Zum Beispiel Matthäus 5, Vers 17 bis 19. So konnte es auch Paulus sagen, in einem erstaunlichen Ausspruch. Apostelgeschichte 24, Vers 14. Da wird er angeklagt von seinen jüdischen Volksgenossen und dann hält er ihnen den Satz entgegen. Ich glaube allem, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Gesetz und Propheten war ein zusammenfassender Begriff des Alten Testaments. Ich glaube allem, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Und in 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 16 hat er das dann nochmal ausführlicher formuliert. Das ist einer der klassischen Texte über die Bedeutung der Heiligen Schrift. Da schreibt er an Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, 2. Timotheus 3, Vers 14, und dass du vom Kind auf, und jetzt kommt der Ausdruck, die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus. Damit meint er hier zunächst mal das Alte Testament, das damals schon vorliegt. Und wenn das Alte Testament in seinen Prophezeiungen vom Neuen her richtig interpretiert wird, kann schon das zur Seligkeit führen. Und dann kommt es, denn alle Schrift, und nun übersetzt man am besten, ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, sodass der Mensch Gottes vollkommen ausgerüstet ist. Also, die Heilige Schrift, das Alte Testament. Verbindliche Offenbarung. Mehr als 90 Zitate hat Paulus aus dem Alten Testament in seinen Briefen verwendet und darüber hinaus noch viele Anspielungen und Begriffe übernommen. Tja, und dann kam dazu die direkte Offenbarung von Jesus. Ich erinnere nur kurz, Sie kennen das jetzt, Galater 1, Vers 11 bis 12. Denn das tue ich euch kund, liebe Brüder, das Evangelium, was von mir gepredigt ist, ist nicht menschlicher Art, denn ich habe es von einem Menschen nicht empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Also, durch Paulus hat Jesus Informationen offenbart, die vorher noch nicht so auf den Punkt gebracht waren. Das ist sehr interessant. Paulus nennt diese speziellen Informationen Geheimnisse. Epheser 3,3, Kolosser 1,26. Von welchem Geheimnis spricht Epheser 3,3? Da wird beschrieben, auch in den Kapiteln vorher, die Gemeinde als Leib Christi, in der Juden und Heiden gleichberechtigt unter einem Dach zusammenleben, verbunden durch Jesus. Dieses Geheimnis war im Alten Testament nicht bekannt. Das Alte Testament kennt noch nicht die Gemeinde Jesu Christi. Dieses Geheimnis wurde von Jesus vorbereitet und angedeutet, als er seine Jünger in die ganze Welt geschickt hat. Aber systematisch auf den Punkt gebracht wurde es durch Paulus. Das war ein typischer Paulusdienst, dass er vieles, was angelegt, was vorbereitet war, systematisch, begrifflich auf den Punkt gebracht hat. Und auch darin war er nicht freischaffender Theologe, sondern jederzeit von Jesus geleitet. Sein Verstand war voll beteiligt. Aber nur das kam in die Heilige Schrift hinein, was sein Herr wollte. Das ist das Geheimnis der Inspiration. Alle Schrift von Gott eingegeben. Das gilt jetzt auch für das, was Paulus schreibt. Also Geheimnisse hat Jesus durch Paulus selbst offenbart. Paulus wusste, wie Petrus auch, dass er diese Offenbarungen aufschreiben sollte. Und er wusste wohl auch, dass dies ein Teil der Heiligen Schrift werden sollte. So kann er in 1. Thessalonicher 2, Vers 13 sagen, 1. Thessalonicher 2, Vers 3, dafür danken wir Gott, dass ihr das Wort, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Und wenn Paulus weiß, dass was sie jetzt von Jesus offenbart bekommen haben, ist Gottes Wort, dann war es natürlich ausgesprochen naheliegend, das auch aufzuschreiben, beziehungsweise aufschreiben zu lassen. Und in 2. Petrus 3, Vers 1 bis 2, 2. Petrus 3, Vers 1 bis 2, haben sie das bei Petrus nochmal genauso, dass er in einem Atemzug die Propheten, Jesus und die Apostel nennt. Also, Altes Testament Gottes Wort, direkte Offenbarung von Jesus. Tja, und dann gab es eine weitere Informationsquelle, die für Paulus den Rang der Heiligen Schrift besaß. Und diese weitere Informationsquelle wurde von Paulus aufgenommen und auch in die Heilige Schrift mit reingeschrieben. Es war nämlich die Jesus-Überlieferung der Gemeinde. Das waren Worte von Jesus oder über Jesus, die in der Gemeinde treu weitergegeben wurden. In 1. Korinther 15, Vers 3, da sagt Paulus, ich habe euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er auferstanden ist und so weiter. Und die Begriffe, die Paulus hier für empfangen und weitergeben verwendet, waren eigentlich Fachbegriffe. Weitergeben, empfangen, das wurde gebraucht für die getreue Überlieferung von festgeprägten Wendungen. Es ist auch denkbar, dass Paulus dieses von Jesus direkt bekommen hat. Auch diese bestimmte geprägte Wendung. Er hat bestimmte geprägte Wendungen von Jesus wahrscheinlich direkt offenbart bekommen. Aber hier ist es sehr wahrscheinlich, dass er mit diesen Begriffen sagen will, das ist jetzt Überlieferung, festgeprägte Wendung. Das ist so ähnlich, als wenn ich im Konfirmandenunterricht den Konfirmanden das Glaubensbekenntnis weitergebe. Ich habe das Glaubensbekenntnis nicht selber geschrieben, sondern ich habe es als festgeprägte Wendung empfangen. Und ich gebe es in dieser festen Prägung weiter an die Konfirmanden und die geben es dann hoffentlich auch wieder unverfälscht weiter. Ähnlich wurden Zitate von Jesus weiter überliefert und dann von Paulus in die Heilige Schrift eingebracht. Denken Sie an 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26. Ich habe es von dem Herrn empfangen, steht da wieder, was ich euch gegeben habe. Das war eine Überlieferung über die wörtlichen Zitate, mit denen Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Oder ganz interessant, in 1. Korinther 7, Vers 10 folgende, wo Paulus über das Scheidungsverbot spricht und sich auf ein Wort Jesu beruft, was der Herr sagt. Also, Jesus-Überlieferung der Gemeinde gilt auch als Heilige Schrift, dadurch, dass Paulus es aufnimmt und mit reinschreibt. Festhält. Manche nehmen auch an, dass der Philipper-Hymnus, also Philipper 2, Vers 6 bis 11, so ein Lied war, was in der Gemeinde schon bekannt gewesen ist und von Paulus aufgeschrieben wurde. Denkbar. Denkbar auch, dass Paulus das selbst so formuliert hat. Das kann man nicht mit Gewissheit sagen. Wichtig ist, dass es wahr ist. Und dass es durch apostolische Autorität in die Heilige Schrift aufgenommen wurde und Wort Gottes ist. So, und nun wird noch interessanter. Offensichtlich kursieren zu der Zeit, wo Paulus lebt und schreibt, auch schon einige neutestamentliche Schriftstücke unter dem Markenzeichen Heilige Schrift. gibt ein ganz aufregendes Beispiel in 1. Timotheus 5, Vers 18.
Da schreibt Paulus, 1. Timotheus 5, Vers 18, die Schrift sagt. Und die Schrift ist ein feststehender Begriff, Terminus Technicus. Also die Schrift heißt Heilige Schrift, von Gott inspirierte Schrift. Und was Paulus die Schrift sagt, und was kommt dann? Dann kommt ein Zitat aus 5. Mose 25 und ein Zitat, das wir in Lukas 10 wiederfinden. Und Paulus stellt dieses beides, 5. Mose 25 und das, was wir in Lukas 10 wiederfinden, gleichberechtigt als Schrift nebeneinander. Die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen erdrisch das Maul nicht verbinden, 5. Mose, und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert, Lukas Evangelium, Kapitel 10, was Jesus gesagt hatte. Die Schrift sagt, vielleicht lag Paulus ein erster Abschnitt des Lukas Evangeliums vor, wir wissen es ja nicht, er war ja mit Lukas oft auf Reisen, denkbar wäre es gewesen, dass Lukas da schon erste Aufzeichnungen gemacht hat. Halten wir fest. Paulus hat auf vielfältige Art und Weise Gottes Wort empfangen. Entweder war es schon Heilige Schrift, oder es wurde durch ihn Bestandteil der Heiligen Schrift. Das Alte Testament, die direkten Offenbarungen von Jesus, die getreue Jesus-Überlieferung der Gemeinde, dieses neutestamentliche Schriftstück in 1. Timotheus 5, was dort zitiert wird. Und so wurde Paulus von Gott dazu geführt, dass bestimmte Briefe, die er schrieb, nicht alle, nur die Briefe, die in die Bibel hineinkamen. Diese Briefe bekamen selber das Siegel, bekamen selber die Autorität Heilige Schrift. Und der wichtigste Zeuge dafür ist Paulus' großer Apostelkollege Petrus. Der hat nämlich in 2. Petrus 3, Vers 15 bis 16 diese beiden Verse geschrieben, über die ich mich immer wieder freue. Und Sie hoffentlich mit mir. Da sagt Petrus, 2. Petrus 3, Vers 15, und die Geduld des Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus, nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, gemeint ist von Gott, göttliches Passiv, die ihm von Gott gegeben ist, soll das heißen, wie auch unser lieber Bruder Paulus, nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, wohl wahr, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften, zu ihrer eigenen Verdammnis. Sehen Sie, was hier geschieht? Paulus redet in allen Briefen und die werden genauso verdreht wie auch die anderen heiligen Schriften. Das heißt, auch die Briefe von Paulus sind zu diesem Zeitpunkt bereits anerkannt als Schrift. Und so ist der Knecht selbst zum Mitverfasser der heiligen Schrift geworden. Ein wunderbares, praktisches Beispiel für die Inspiration der Bibel. Und Paulus weiß, die Schrift ist Gottes Wort. Nun gehen wir einen Schritt weiter. Weil die Schrift letztlich einen gemeinsamen Autor hat, nämlich Gott selbst. Und deswegen redet durch die ganze Schrift auch der Gottessohn selbst, nämlich Jesus. Paulus kann in Römer 10, Vers 17 sagen, so kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi. Die Bibel ist das Wort Christi. Oder Kolosser 3, 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Gottes Wort ist Jesu Wort, ist Bibelwort. Und weil hinter der Schrift dieser eine Autor steht, der uns seine Gedanken und seinen Plan mitteilen will, ist sie nun eine erstaunliche Einheit. Das heißt, die Bibel ist nicht nur eine Ansammlung von 66 verschiedenen Büchern mit allen möglichen Einzelgedanken, sondern die Bibel ist ein zusammenhängendes Ganzes. Die Bibel enthält ein Programm. Die Bibel bietet uns Gottes Weltanschauung und das ist die einzig wahre Weltanschauung. Die Bibel bietet eine schlüssige Erklärung, die einzig wahre Erklärung über Gott und die Welt. Und so beschenkt uns die Heilige Schrift mit der heilsamen Lehre. Das ist das Zweite. Die heilsame Lehre. Die Bibel bietet uns ein zusammenhängendes System. Jawohl. Kein geschlossenes System. Kein System, das wir Menschen völlig erfassen und ganz in den Griff bekommen können, aber doch ein System. Francis Schaeffer, der christliche Kulturphilosoph, hat immer gesagt, I love the biblical system as system. Ich liebe so sehr dieses System, das Gott uns gegeben hat. Man könnte sagen, die Bibel gibt uns eine Dogmatik. Dogmatik ist kein Schimpfwort, bei dem man sich erst die Nase putzen und dann mit ihr rümpfen muss, bevor man es ausspricht, sondern Dogmatik ist etwas Wunderbares, ein Lehrgebäude, das nicht wir erbaut haben, sondern, also nicht mit Händen erbaut, könnte man sagen, sondern das Gott gebaut hat, für uns. Und so kann Rienecker sagen, unter dem Stichwort Lehre, Lehre in seinem Lexikon, die Lehre ist der Inbegriff der Offenbarung Gottes.
wie sie in der Heiligen Schrift bezeugt und in Jesus vollendet ist. Sie ist heilsame, die gute, die unverfälschte Lehre. Und dann bringt er lauter Paulus-Zitate. Heilsame Lehre, gute Lehre, unverfälschte Lehre, die Lehre Gottes und die Lehre Christi. Und so kann Paulus in Titus 1, wo er die Maßstäbe für die Bischöfe nennt, wie sie geistliche Vollmacht haben können, sagen, der Bischof halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist. Titus 1, Vers 9. Damit er Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Wenn ein Ältester ermahnen und Weisung geben will, kann er es vollmächtig nur tun mit der biblischen Lehre. Und in Titus 2, Vers 10 sagt Paulus, auch die Sklaven sollen nach den Geboten leben. Warum? Damit sie der Lehre Gottes, unseres Heilands, Ehre machen in allen Stücken. Er sagt nicht nur, sie sollen der Gemeinde Ehre machen, nein, sie sollen der Lehre Ehre machen. Die Lehre ist ein Schatz. Und in 1. Timotheus 6, Vers 3 sagt Paulus es dann ganz ähnlich. 1. Timotheus 6, Vers 3, da sagt er, wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist. Heilsame Worte, Lehre, die dem Glauben gemäß ist. Wer nicht dabei bleibt, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortkriege. So, und mit diesem Schatz, der der Gemeinde gegeben ist, ist dir aber auch eine Aufgabe gegeben. Die Lehre dient nämlich, und das ist der nächste Spiegelstrich, die Lehre dient als Maßstab für Evangelisation und für die geistliche Ernährung der Gemeinde. Also zunächst die Lehre als Maßstab für Evangelisation. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 16, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du dies tust, wirst du dich retten und diejenigen, die dich hören. Also du wirst Menschen retten können, wenn du treu bei der Lehre beharrst. Und so geht Paulus auch im Konfliktfall Philipper 1, Vers 18 vor. Das ist ein Paradebeispiel. Philipper 1, Vers 18. Da war ein Problem aufgetreten, das nämlich rauskam, Leute haben das Evangelium gepredigt, aber mit offenkundig miesen Motiven. Nämlich um dem Paulus zu schaden, um ihm das Wasser abzugraben, um selber in der Stellung weiter nach vorn zu kommen. Und was sagt Paulus jetzt? Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand, also die verkündigen nur, weil sie mir eins auswischen wollen, oder in Wahrheit, also mit guten Motiven. So freue ich mich darüber, wenn nur Christus verkündet wird. Und damit ist eine ganz entscheidende Wahrheit über Evangelisation gesagt. Paulus sagt, es kommt nicht auf die Motive der Verkündiger an. Für die schon. Ob Gott sie segnet, ob Gott ihnen das lohnt, Gott sieht natürlich ins Herz. Aber er sagt, für die Sache der Evangelisation kommt es nicht in erster Linie auf die Motive an, sondern auf den Inhalt. Wenn nur Christus verkündigt wird. Und so kann er ganz ähnlich in Galater 1, Vers 8, als er vor der Irrlehre warnt, sagen, Galater 1, Vers 8, auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als das Wahre, was ihr kennt. Also selbst wenn ich als Apostel käme und sage, ich in meiner Apostelautorität verkündige jetzt ein anderes Evangelium, selbst dann dürftet ihr nicht folgen, nicht mal wenn ein Engel vom Himmel käme. Die objektive Wahrheit des Evangeliums, das ist der Maßstab. Es kommt nicht auf die Person des Apostels an, sondern darauf, ob er sich an die heilsame Lehre hält. Die Evangelisation entscheidet sich am Konzept, an den inhaltlichen Weichenstellungen. Daraufhin ist sie zu befragen und nicht nur und nicht in erster Linie auf den guten oder bösen Willen derer, die sie betreiben. Und in diesem Sinne hat Jesus den Missionsbefehl und den Lehrbefehl zusammengebunden. In Matthäus 28 am Ende, da sagt er in Vers 19, mache zu Jüngern alle Völker, Missionsbefehl. Und dann führt er in Vers 20 hinzu, lehret sie halten alles, was ich euch gegeben habe. Schon Jesus verbietet es, zu evangelisieren unter Absehung von Lehrfragen. Sondern jede Evangelisation ist zu prüfen an der Lehre. Nicht nur die Predigt, sondern das gesamte Konzept von Evangelisation. Wir müssen fragen, bietet sie wirklich das ganze Evangelium? Ist der Inhalt stimmig verglichen mit dem Neuen Testament? Ist die